Guten Morgen. Ich wusste, dass ich einiges zu tun habe, bevor es losgehen kann. So. Das Erste, was ich hier geöffnet hatte, war das Schulrecht. Damit könnt ihr nichts anfangen. Und ich meistens auch nicht. Deshalb muss ich da nachlesen. Was der Zweifel anrichten kann. Zweifeln. Kann ja unter Umständen ganz gut sein. Habe ich, wenn ich Arbeiten schreibe mit meinen Kindern, das heißt nicht ich schreibe die Arbeiten, sondern die Kinder, dann zweifle ich schon so manches Ergebnis an, was die mir in Mathe hinschreiben. Und es ist manchmal ganz interessant herauszufinden, wie die Kinder auf die Lösung gekommen sind. Solche Konstrukte, die da im Gehirn entstehen, sind manchmal für mich nicht nachvollziehbar. In diesem Moment ist ein Zweifel gar nicht so schlecht. Denn ich könnte ja auch rangehen und könnte mir die Arbeit erleichtern und sagen, die Kinder haben alles richtig, dann bin ich innerhalb von 2 Minuten mit meiner Korrektur durch und ich habe nur Einsen. Ist in dem Moment aber nicht angebracht. In diesem Moment ist Zweifeln vielleicht gar nicht mal so schlecht. Von dem Zweifel, von dem ich spreche heute, der ist ein schleichendes Gift. Und wenn dieser Zweifel erstmal ausgesprochen ist, wenn der sich in unserem Kopf eingenistet hat, dann arbeitet der. Und der arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und alleine werde ich es nicht schaffen, diesen Zweifel loszuwerden. Und dieses schleichende Gift kann alles zerstören. Wenn ich im weltlichen Rahmen bleibe, wenn Zweifel an der Treue des Partners oder der Partnerin auftreten, kann das die Beziehung zerstören. Nicht sofort, aber über Jahre hinweg. Was dann für Konstrukte im Kopf ausgemalt werden, die nur durch den Zweifel entstehen, ist das schon extrem. Und nicht selten führt es zur Trennung. Wenn wir heute Nachrichten ansehen, steckt immer irgendwo ein Funke Zweifel mit drin. Ist das wirklich die Wahrheit? Versucht man uns nicht zu belügen? Zweifel schafft also, dass das Vertrauen minimiert wird. Nun haben wir so einen Zweifel gleich am Anfang der Bibel. Bevor es zu diesem Zweifel kommt, hat Gott die Welt geschaffen und hat gesagt, das ist gut so. Eine eindeutige Aussage, das ist gut. Ohne Zweifel eine tolle Aussage. Und Gott hat dem Adam eine Partnerin zur Seite gestellt, weil er sagte, der Mensch soll nicht allein sein. Also Gott hat schon gewusst, dass es nicht gut ist, in seinem eigenen Saft zu schmoren. Wir brauchen jemanden, mit dem wir Gemeinschaft haben können, außer mit Gott. Das ist wichtig. Und Gott hat genau das in die Welt gesetzt, dass Männlein und Weiblein in Gemeinschaft zusammenleben. Und er hat gewisse Gesetzmäßigkeiten, gewisse Regeln aufgestellt, damit dieses Zusammenleben funktioniert. Und es lief. Es funktionierte. Man liest in der Bibel, in den ersten zwei Kapiteln von Mose 1 nichts, dass es einen Krach zwischen Adam und Eva gegeben hat, dass es Krach zwischen Gott und den Menschen gegeben hat, nichts. Alles lief optimal, weil Gott sagte ja, es ist gut so. Dann war das auch gut. Jetzt kommen wir aber in 1. Mose 3, die Verse 1 bis 6, ich lese sie gleich vor, zu einer ganz bestimmten Stelle, die überschrieben ist in jeder Bibel mit der Sündenfall. Das Wort Sünde kommt nicht ein einziges Mal vor in diesem Abschnitt. Nichts. Das Wort Sünde taucht nicht auf. Trotzdem wird die ganze Aktion der Sündenfall genannt. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und frohlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Hier ist es im Prinzip im Zeitraffer dargestellt. Zweifel gesät und aus diesem Zweifel heraus entsteht Ungehorsam. Hier ist es kein schleichendes Gift. Diese Aussage der Schlange, wirklich listig, übrigens ist das Wort listig nicht unbedingt immer negativ besetzt gewesen. Heute, wenn jemand listig ist, dann ist das Wort negativ besetzt. Ja, überlisten zum Beispiel. Wenn wir hier sehen, die Schlange sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Die Schlange stellt sich nicht hin und sagt, Gott hat das nicht gesagt. Dann wäre wahrscheinlich das Weib sofort in die Abwehrreaktion gegangen und hätte gesagt, nu, willst du uns erzählen, Gott lügst uns an? Nein, die Schlange geht ran, sollte Gott wirklich gesagt haben. Pünktchen, 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 Pünktchen. In diesem Moment fängt der Mensch an, nicht mehr auf Gott zu hören. Dieser Zweifel, der sich dort einschleicht, ist zuerst vage. Ja, vielleicht habe ich nicht richtig zugehört. Es könnte ja sein, dass ich nicht richtig aufgepasst habe oder mein Mann hat mir was Verkehrtes erzählt. Es geht immer in die Richtung, man fängt an, sich über etwas Gedanken zu machen, was man vielleicht im Endeffekt auch persönlich gar nicht so optimal empfindet. Ja, wir wissen nicht, ob sich die zwei jemals die Frage gestellt haben, ja, warum dürfen wir vom Baum des Lebens nicht essen? Finden wir nirgendwo. Scheinbar war es aber so, dass sie das Vertrauen zu Gott hatten, dass sie nicht davon aßen. Ohne Fragen zu stellen. Absolutes Vertrauen, Gemeinschaft mit Gott, Zufriedenheit. Und dann wird dieser Zweifel in die Welt gesetzt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Davor sind wir auch heute nicht gefeit. Dieser Zweifel kann ganz schnell ausgesprochen werden und viel schlimmer ist es, wenn er nicht ausgesprochen wird. Wenn dieser Zweifel in mir nagt und ich mich um mich selber drehe, weil ich vielleicht etwas nicht richtig verstanden habe, weil ich etwas in den falschen Hals gekriegt habe, weil etwas angesprochen wird, was mir vielleicht persönlich nicht passt. Und dieser Zweifel nagt. Wir könnten jetzt aus kinderpsychologischer Sicht sagen, ich würde meinen Kindern erzählen, in der Schule, kommt ja oft genug vor, ich sage, rennt nicht durch das Schulhaus. So, und wenn dann ein Größerer kommt und sagt zu den Kleinen, zu den Zwergen, hat das der Herr Hirschberg wirklich gesagt, dass ihr nicht rennen sollt, kann ich darauf warten, dass die bald flitzen. Ist einfach so. In dem Moment würde ich diesen Kindern sagen, wenn ihr in dieser Situation zu dieser Sache Zweifel habt, dann fragt nochmal nach. Also Eva hätte in dieser Situation sagen können, stopp Schlange, das ist ja ganz okay, was du mir hier erzählst, aber ich werde erstmal mit meinem Herrn Rücksprache halten. Könnte man ja davon ausgehen. Hat sie aber nicht getan. Also dieser Zweifel, der in ihr nagte, hat einen Wunsch entfacht, vielleicht auch um nicht feige dazustehen, um das Gesetz, das Gebot von Gott zu übertreten. Dieser Zweifel führt dazu, dass der Mensch Misstrauen gegenüber Gott hat. Tja, wenn jetzt die Schlange ja doch recht hat, warum lässt uns Gott nicht von den Früchten essen? Was ist damit, dass Gott immer recht hat, dass er uns beschützt, dass er uns ernährt? Mit einem Mal fange ich an, Gott gegenüber misstrauisch zu sein. Kommt in unserem Leben mehr als einmal täglich vor. Nicht bewusst, aber immer wieder, dass wir misstrauisch sind. Nicht unbedingt Gott gegenüber, aber wir haben die Beziehung zu Menschen, die wir täglich leben müssen. Und ich habe immer einen guten Spruch. Nein, ich weiß nicht, ob es ein guter Spruch ist. Ich vertraue ja nicht mal mir selber. Wie soll ich dann anderen vertrauen? Denn als erstes kommt in meinem Kopf, der hat Hintergedanken. Der will irgendwas. Vorsicht. Oder wie man im Odenwald sagt, aufpassen. Ja? Erst einmal Abstand nehmen. Dieses absolute Vertrauen, was bis dahin zu Gott da war, ist mit einmal weg. Dieser Zweifel arbeitet in mir. Der nächste Schritt ist dann, dass der Mensch so sein will wie Gott. Wir wollen nicht unbedingt sein wie Gott, aber wie oft vergessen wir Gott und tun trotzdem etwas, weil ich das will. Und wenn wir schon deutlich gehört haben, Gott ist vielleicht nicht so dafür mit dem, was ich möchte, und er hat es mir schon deutlich gezeigt, zweifle ich an, dass das wirklich von Gott ist und mache trotzdem mein Ding. Zweifel kann ich nur ausräumen durch Vertrauen. Vertrauen heißt aufeinander zugehen. Aber wie schwer das selbst bei kleinen Zwistigkeiten ist, erfahren wir tagtäglich. Der eine im Zwist sagt, da meint der andere das wirklich ehrlich. Und der andere im Zwist sagt, kann ich mich wirklich so weit öffnen, dass er mir vertraut? Und zwischen beiden steht der Kelch mit dem Gift des Zweifels. Immer wieder, immer neu, jeden Tag dieses Gift, so hart wie das klingt, hat die Schlange, der Gegner, Satan, ganz bewusst in diese Welt gebracht. Und das gleich am Anfang, nicht erst lange gewartet. Er hat es am Anfang in die Welt gebracht, um Gottes Schöpfung, um den Menschen mit Gott zu entzweien. Und dieser eine Satz, sollte Gott wirklich gesagt haben, hat bis heute seine Wirkung. Ja, zwischendurch wollten die Menschen sein wie Gott. Wir erinnern uns an den Turmbau zu Babel. Ja, wir bauen einen Turm bis zu Gott hoch und wir werden bei ihm anklopfen. Und was passierte? Die Verwirrung der Sprachen, dass wir uns heute kaum verständigen können, dass wir Dolmetscher brauchen in einer Predigt. Ich stelle mir das gerade toll vor, in der Zeit, als alle eine Sprache sprachen. Ich konnte hingehen, wo ich hätte hingehen können, wo ich wollte, um eine Predigt zu halten, und jeder hätte mich verstanden. Absolut klasse. Also verstanden, dass er gehört hat und verstanden hat im übersetzten Sinne, was ich gesagt habe, ohne einen Dolmetscher zu brauchen. Das sind alles Auswirkungen des Zweifels. Das sind Auswirkungen des Zweifels. Diese eine Situation sollte Gott wirklich gesagt haben. Jetzt will ich aber nicht hier aufhören und den Zweifel so immens groß machen. Weil es steht ihm nicht zu. Er kommt von der Schlange, er kommt vom Gegner, er kommt von Satan. Es ist gut zu wissen, wer der Feind ist und wie der Feind arbeitet. Denn wenn ich die Gefahr kenne, kann ich mit ihr auch umgehen. Nichts ist schlimmer, als blindlings in eine Gefahr hineinzulaufen. Folgen der Abwendung von Gott, denn nichts anderes ist es, wenn ich zweifle. Verlust der Gemeinschaft mit Gott. Es ging im Paradies los. Sie sahen, dass sie nackt waren. Das hat die beiden scheinbar vorher überhaupt nicht gestört. Sie versteckten sich, hier ist es bildlich, sie versteckten sich vor Gott. Also Gott sollte sie nicht sehen. Da sieht man, dass bei den beiden mit dem Geist noch nicht so viel passiert ist. Denn eigentlich hätten sie ja wissen müssen, dass Gott alles sieht und alles weiß, egal wo sie sich verstecken. Sie versteckten sich. Sie konnten nicht mehr mit Gott abends spazieren gehen und ihnen jede Frage stellen, die sie wollten. Es gab keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Das Schlimme ist der Verlust der Gemeinschaft mit Gottes Geschöpfen. Und hierbei sind die Tiere gemeint. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es im Garten Eden nicht den Tod. Es gab keinen Tod im Garten Eden. Nach dem Sündenfall, nach diesem Zweifel und dem Essen vom Baum, schuf Gott für die beiden aus Fellen Kleidung. Von wem hat er die Felle genommen? Von Tieren. Und um ein Tier ein Fell nehmen zu können, muss ich es töten. Durch diesen Zweifel kam der Tod ins Leben. Das heißt, im Umkehrschluss, auch Löwen waren Vegetarier, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es war so. Es gab keinen Tod. Das soll nicht heißen, dass wir heute alle Vegetarier werden sollen. Ich habe noch ein paar Schnitzel im Kühlschrank. Durch diese Situation ist der Tod gekommen. Durch den Zweifel kam der Tod. Der Verlust des Lebens aus Gott heraus. Der Verlust des Lebens aus Gott heraus. Das war die Situation, als der Mensch sich von Gott trennte. Und diese Trennung hielt nach jüdischer Rechnung ungefähr 5700 Jahre an. Denn dann kam Jesus Christus in die Welt. Der Verlust, ihr seht, aus dem Zweifel heraus, Verlust, Verlust, Verlust. Immer wieder etwas Schlechtes passiert. Immer wieder etwas Ungünstiges für mich passiert. Aber wir sehen es oft aus der menschlichen Situation. Ich möchte einmal in Gottes Herzen schauen in dieser Situation. Als er merkte, die Menschen hören nicht auf mich. Er muss tief traurig gewesen sein. Obwohl es in seinem Plan irgendwo wahrscheinlich ja auch vorgesehen war. Doch diese Trauer, die Gott dort hatte, muss ja schmerzhaft gewesen sein. Denn es heißt dann, der Verlust der Gemeinschaft mit Gott, er trieb sie aus dem Paradies. Nicht er schickte sie fort oder er geleitete sie nach draußen oder er rief eine Eskorte, die sie nach draußen begleitete. Er trieb oder vertrieb sie aus dem Paradies. Jetzt gehen wir mal in die Richtung Viehtriebe. Was das heißt, treiben. Das geht meistens nicht so, ach bitte, jetzt geh aber los und jetzt mach dich auf den Weg, sondern dort wird mit Nachdruck gearbeitet. Geh, verschwinde. Unter Umständen hat man auch einen Tritt ins Kreuz gekriegt, das wird Gott nicht gemacht haben. Aber dieses Treiben ist schon eine extremere Situation als die Bitte, doch jetzt das Paradies zu verlassen. Und damit diese beiden auch nicht zurückkommen, wird das Paradies noch abgesichert mit einem feuerschwertschwingenden Cherubin. Also die Trennung von Gott ist durch den Zweifel vollzogen. Gott selber sagt dann so, und jetzt ist Schluss. Ihr hattet alles, was ihr brauchtet. Das Einzige, was war, ihr solltet auf mein Wort hören. Ihr habt es nicht getan. Und jetzt seht zu, wie ihr weiter vorwärts kommt. Und im Schweiße ihres Angesichtes mussten sie arbeiten, sie mussten den Acker bestellen, unter Schmerzen wurden Kinder geboren, die sich dann auch noch gegenseitig umbrachten. Also der Zweifel hat ziemlich viel Ungemach in diese Welt gebracht. der Zweifel an Gottes Wort. Weil ich einem einzelnen Satz des Gegners Gehör und Glauben geschenkt habe. Und dabei ist es unerheblich, ob das Mann oder Frau war. Adam braucht nicht denken, dass er sich hier schön außen vorschleichen kann aus der Verantwortung. Der hat mitgegessen. Er hätte eingreifen können, aber er tat es nicht. Da kommt mir so ein guter Spruch in den Sinn, den habe ich gerade bei Facebook gelesen. Ein Mann muss tun, was er tun muss. Und die Frau sagt, was das ist. In diesem Fall trifft es zu. Wie komme ich jetzt raus? Diese Überwindung von der Abwendung zu Gott. Stelle dich deiner Verantwortung Gott gegenüber. Wenn ich gezweifelt habe, wenn ich das Gefühl habe, ich laufe in die verkehrte Richtung, geh zu Gott. Begib dich geistig in die Zeit vor dem Sündenfall zurück. Lustwandle mit Gott im Garten Eden. Sprich mit ihm. Er wird dir zuhören und er wird dir deinen Fehler nicht vorhalten. Geh zu ihm, sprich mit ihm, leg das ihm vor die Füße oder vors Kreuz, wo du denkst, hier habe ich etwas falsch gemacht. Und wenn man etwas nicht mit Menschen besprechen will, geht gleich zu Gott. Ihr braucht kein Kärtchen ziehen und ihr werdet nicht aufgerufen. 3.735.815 darf Zaudi Jens vortreten. Nein, ihr könnt jederzeit mit Gott ins Gespräch gehen. Gott hat den Menschen nach einer für menschliche Maßstäbe langen Zeit seinen Sohn geschickt. Mit dem Wissen, sein Sohn wird getötet werden von den Menschen. Gott hat nach einer gewissen Zeit der Strafe und der Zeit der Buße für den Menschen Jesus Christus geschickt, damit der Zugang zu Gott, zum Paradies, wieder geöffnet ist. Und ich muss nicht im Garten Eden Lust wandeln oder dort reinkommen, um einen Zugang für Gott zu haben. Über Jesus Christus ist der Weg zu Gott wieder frei. Er ist wirklich frei. Er ist komplett von allem Ungemach sauber gemacht. Man könnte sagen, Jesus Christus ist mit einem Besen vor mir hergelaufen und hat mir den Weg zu Gott geebnet. Er hat allen Dreck, allen Schmutz weggenommen, weil Gott uns so liebt. Er ist nicht ewig sauer. Er möchte, dass wir da aus dieser Situation etwas lernen, dass wir über Jesus Christus zu Gott zurückkommen. Denn zwischen Gott und Jesus gab es keine Zweifel. Jesus wurde einmal menschlich, ein einziges Mal, absolut Mensch. Und dort war er so tief und tiefer als wir. Am Kreuz, als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Situation war Jesus mit uns auf einer Ebene und noch ein Stückchen tiefer, er war gottlos. Also er hatte in dem Moment keinen Gott. Und wenn Jesus da tiefer war als wir und ist trotzdem in Gottes Gnade wieder auferstanden, wie viel Liebe hat dann Gott für uns übrig? wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Christus vereint dich mit der Schöpfung und mit Gott. Wir sitzen hier zusammen als Gemeinde. Viele verschiedene Charaktere, viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Sprachen. Und Gott hat geschaffen Menschen, die übersetzen können. Gott hat geschaffen, dass wir miteinander reden können. Gott hat durch Jesus Christus geschafft, dass der Zweifel so klein wie möglich bleibt. Gott hat es geschafft, dass wir wissen, wie der Gegner arbeitet. Das heißt nicht, dass wir nicht ab und zu wieder drauf reinfallen. Der Gegner ist noch immer stark und er wird es immer wieder versuchen, den Zweifel unter uns zu minimieren. Wir wissen, wie der Gegner arbeitet. Wir wollen stark sein. Davon gehe ich jedenfalls aus. Wir sind es nicht immer. Aber wir sind in der Gemeinschaft mit Menschen, die dasselbe glauben. Die sagen, Jesus Christus ist für mich gekommen, damit ich einen Zugang für Gott habe. Damit diese Kluft zwischen mir und Gott überwunden wird. Aus diesem Grund und aus keinem anderen Grund ist Jesus Christus in diese Welt gekommen. Seine Aufgabe war es, die Menschen mit Gott wieder zu vereinen. Das war seine Aufgabe. Und die hat er mit Bravour erfüllt. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Der Zweifel ist nicht aus dieser Welt. Er ist noch immer da. Aber mit Jesus Christus und mit der Hilfe Gottes können wir den Zweifel überwinden. Seid schlauer als Eva. Kommt der Zweifel, sprecht mit Gott. Er wird euch ganz genau sagen, wo es lang geht. Minimiert den Vertrauensverlust. Falsch. Thomas, minimiere den Vertrauensverlust. Denn Gott und Jesus, es ist ein persönlicher Gott. Ich bin jetzt Egoist, der ist für mich gekommen und der weiß, wie ich bin. Und er weiß, was in meinen Gedanken vor sich geht. Thomas, minimiere den Vertrauensverlust. Thomas, nutze den Zugang von Jesus Christus zu Gott. Thomas, vereine dich wieder mit Menschen vor Gott. Wenn man sich das selber sagt, wiegt das noch mal schwerer, als wenn man das so in die Runde sagt. Denn jeder kennt seinen eigenen Schweinehund besser als jeder andere. Dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er sein Blut dagelassen hat oder sein Blut gelassen hat für uns, ist eine extreme Liebestat. Und diese extreme Liebestat möchten wir niemals vergessen. Aus diesem Grund, damit wir diese Tat nie vergessen, nehmen wir das Abendmahl. Und bevor ihr das Abendmahl heute nehmt, versucht in eurem Herzen für einen kurzen Moment alle Zweifel auszuräumen, dass das genau das Richtige und einzig Richtige ist, was ich in der Verbindung mit Jesus und Gott tun kann. Versucht aus eurem Herzen den letzten Krümel Zweifel mal auszukehren. Er wird wiederkommen. Aber geht in dieses Abendmahl mit einem reinen Herzen. Geht ins Gebet und lasst Gott euer Herz komplett rein werden. Und das Abendmahl wird uns anders erscheinen als sonst, weil wir es mit vollem Bewusstsein nehmen, dass es aus Jesus Christus heraus für die Verbindung mit Gott gekommen ist. Amen.